Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
So, wir wollen wieder reden und heute wollen wir uns mal in sowas wie Rückschau, Rückbesinnung üben. Ne? Natürlich am idealsten, ja, oder nicht am idealsten, aber ich glaube, so unsere Absicht ist, das in der Sphäre von Dankbarkeit zu machen an das Jahr 2023. Also sowas zu erzeugen wie sich mal die verschiedenen Facetten anzuschauen. Also wir haben gleich verschiedene Fragen dabei, die wir uns gegenseitig beantworten. Also das heißt, du musst dir auch unsere persönlichen Erkenntnisse anhören gleich.
Oh Gott. Ich muss welche haben.
Ja, klar. Ich habe auch gerade gedacht, scheiße, ich habe mich nicht vorbereitet. Aber es macht nichts. Machen wir ja immer beim Sprechdenken. Und die Fragen kannst du dann beim Zuhören, kannst du die Fragen natürlich auf dich übertragen. Und aber in so einer Absicht des Integrierens. Ne? Weil wir schauen uns natürlich gleich so, in der Agentur haben wir immer früher gesagt, die Hits and Shits an. Also alles, was man vielleicht zugleich super toll fand in dem Jahr, aber auch die Sachen, die man vielleicht so semi-gut fand. Und die schauen wir uns natürlich auch an in der Absicht, sie zu integrieren und am Ende sowas zu erzeugen wie eine Dankbarkeit an das, was war.
Das mag ich.
Ja, ne? Dankbarkeit. Ja. Demut, bisschen zu Demut vor dem Jahr. Demut vor dem, was war. Mag ich auch. Habe ich wieder so neu entdeckt, die Qualität Demut.
Ja, ist eine schöne Qualität. Mag ich auch.
Und jetzt habe ich gedacht, wir haben ja so, also wir bereiten es ja immer nicht wirklich vor. Ne? Also wir mögen ja einfach die Spontanität und wir haben aber so ein paar Fragen, haben wir uns ja vorher schon so, ja, wie soll ich sagen, haben wir schon mal so durchgebrainstormt. Deswegen gucke ich jetzt mal in unseren Zettel rein, mit welcher Frage wir eigentlich anfangen wollen.
Ja. Sonst habe ich eine.
Ja, sag mal.
Ja, die ist so schön profan, aber ich finde, es ist eine gute Einstiegsfrage, um auch so eine Grundstimmung zu erzeugen. Also was war denn das Schönste, was du in diesem Jahr erlebt hast?
Also was war die Größe? Ach so, ja, genau, okay. Das Schönste.
Das Schönste.
Ja, fang du doch mal an.
Ja. Ja, das Schönste. Das Schönste, würde ich sagen, war unser Sommerurlaub mit der Familie. Also den habe ich sehr genossen. In einem fantastischen Hotel. Eine ganz entspannte Zeit zu viert, beziehungsweise zu fünft, wenn ich den Hund mitzähle. das war wirklich toll. Da würde ich sagen, das war das Schönste. Und natürlich, wenn ich jetzt so anfange zu sprechen, kommen mir noch so ganz viele andere Bilder in den Kopf, wo ich mich dann immer so schwer tue, sie dann miteinander zu vergleichen, so Szenerien. Ich habe jetzt auch Bilder aus dem letzten Ausbildungswochenende im Kopf, wo die Teilnehmer so gemeinsam durch diese große Aufstellung gegangen sind. Das hat mich sehr bewegt. Da würde ich auch sagen, das gehört auch zu den schönsten Dingen. Und es fällt mir fast schwer, das dann miteinander in Vergleich zu setzen. Deswegen nehme ich mal die Information meines Verstandes. Das war das Erste, was er mir präsentiert hat auf die Frage. Das war nämlich der Urlaub und dann bleibe ich auch dabei.
Ja, und ich habe gerade unsere Liste gefunden und habe gedacht, lustig, wenn ich die Fragen anschaue und das jetzt übertrage. Da steht nämlich oben als Erstes, was war deine größte Herausforderung? Und ich habe gerade nämlich interessanterweise gedacht, als du die Frage hattest, was war das Schönste, dachte ich, bei mir war das Schönste in diesem Jahr gleichzeitig auch die größte Herausforderung.
Ach, spannend.
Deswegen würde ich mal mit der Herausforderung anfangen wollen.
Ja.
Die größte Herausforderung war nämlich ein Nadelöhr, was ich mit Andreas hatte. Also, dass wir, ich würde sagen, nochmal so eine intensivere, noch tiefere, engere Verbindung zueinander eingegangen sind. Also eine, die alles, was wir vorher schon hatten, fand ich für mich bei weitem nochmal übersteigt und das war aber gleichzeitig wirklich es war einfach eine richtig große, große Herausforderung in diesem Jahr. Also, ich erzähle das an der Stelle tatsächlich mal, weil ich glaube, dass viele auch immer denken, ach, man macht halt so einmal so ein Paar-Coaching Und dann ist das für immer nice, ne? Oder
Mhm.
vielleicht sogar sowas wie, naja, jetzt machen wir mal 2,5 Tage halt ein Training. Wir haben ja auch ein Beziehungstraining, Closer, ne? Das ja immer im Herbst oder Winter stattfindet. Dass viele auch denken, damit ist es getan. Und damit ist es ja halt eben immer nicht getan, sondern das ist ja meistens ein Auftakt. Und dann ist es auch häufig so, dass man auch mal längere Phasen als Paar durch sowas geht wie Nadelöhr, ne? Und ich würde sagen, wir sind dieses Jahr. Ich würde sagen, im Mai sind wir ins Nadelöhr rein. Und ich würde sagen, so ganz vollständig durch waren wir im Oktober. Also nur mal so fürs Geschmäckle. Und ich würde natürlich auch sagen, es war halt einfach auch Nadelöhr auf hohem Niveau. Also auf einem deeper Level. Also wirklich so ein Level von, ich will nicht nur irgendwie gute Nähe mit ihm. Also so, wir lieben uns und wir haben uns auch auf Prio 1 und wir wertschätzen uns und wir vertrauen uns auch, ne, so, sondern ich will das wirklich auf so einem ganz, ganz tiefen, intensiven Level, sowohl geistig als auch emotional, als auch körperlich, als auch spirituell. Also, und ich würde sagen, das ist das Schönste in diesem Jahr, dass wir das zusammen gemeistert haben, und dadurch irgendwie so als Menschen natürlich sowieso einfach total zusammengewachsen sind und dadurch einfach auch diese Liebespaarbeziehung, Ehepaarbeziehung, die sich übrigens verändert, wenn die Kinder flügge werden. Also was ja jetzt gerade bei uns passiert. Also einer zieht halt einfach jetzt schon demnächst aus. Ist dann auch sowas passiert, wie man sortiert sich auch nochmal so zusammen neu. Also was ist, wenn diese Alltagsabläufe nicht mehr geprägt sind von wer holt die Kinder vom Turnen ab, weißt du so? Und wer kauft ein, sondern dass dann auch wieder Freiräume entstehen für, was machen wir am Wochenende? Und dass jetzt auch wieder mehr Platz für Abenteuer ist. Und eben auch diese, also dass wir uns als Ehe und also als Liebespaar nochmal neu entdeckt haben. Und dass wir wirklich uns als Unternehmerpaar, finde ich, jetzt so souverän aufgestellt haben, dass ich weiß, also uns kann nichts umhauen. Also wirklich nichts. Also egal welcher Sturm im Außen tobt. Und das wusste ich über unsere Ehe schon, aber das wusste ich über uns als Unternehmerpaar noch nicht. Und das haben wir in diesem Jahr rausgefunden und irgendwie ja, auf so ein deeper Level gebracht. Und ich fand einfach das Schönste, um jetzt zurückzukommen auf die Frage, was war das Schönste, würde ich sagen, dass ich mich wieder neu in ihn verliebt habe. Also dass ich wirklich sowas habe wie, der kommt die Treppe runter morgens und ich gucke den an und bin einfach total verliebt. Und denke, der ist einfach so geil.
Ja.
Also, der ist einfach toll. Ich liebe den einfach so und ich bin auch so verknallt in den. Also, so wie beim ersten Date. Also,
Schön.
ja,
Ach, schön.
das finde ich, das ist das Schönste. Das war aber gleichzeitig auch die größte Herausforderung, weil es wirklich zwischendurch auch, ja, du kennst mich ja ein bisschen. Ich bin ja, wenn ich konfrontiere, auch unerbittlich. Ich habe uns, glaube ich, wirklich in die unerbittlichste Konfrontation unseres Lebens gesteuert. Und wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Mehr als das.
Offensichtlich, ja.
Ja.
Ja, da kann ich mich aber so ein bisschen anschließen, wobei ich glaube, also ich würde da eben nicht dieses Label drauf packen, größte Herausforderung oder das Schönste, aber eine ähnliche Erfahrung habe ich halt mit Isabelle auch gemacht in diesem Jahr, weil sie ja auch beruflich neu eingestiegen ist. Ich war beruflich auch viel eingespannt. Also neue Herausforderungen, die auf uns beide gewartet haben, mit denen wir uns konfrontieren mussten. Also so wie bei euch, ne, wenn jetzt einer das Haus verlässt, auch eine neue Lebensphase. Und da ist es bei uns eben auch damit einhergegangen, dass wir uns so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf Distanz gegangen sind, ne, weil jeder so ein bisschen mit seinen Projekten beschäftigt war. Und da würde ich auch sagen, das war eine Herausforderung in diesem Jahr, dass wir uns das dann auch noch mal oder uns damit dann auch als Paar konfrontiert haben. Also da, erstmal, dass das so ist, ne, und ob wir das so wollen und wie man das dann wieder anders aufstellt. Und es ist auf jeden Fall eine bereichernde Erfahrung und tatsächlich, da passt der Titel des Podcasts für mich, Erfahrung, wofür ich dankbar bin. Also, dass es an sich möglich ist, für Isabel und mich, solche Phasen letztendlich sogar konstruktiv zu nutzen und zu meistern. Weil es ist halt immer wieder eine Herausforderung, ne, anzusprechen, dass man auf Distanz gegangen ist, weil man könnte ja immer wieder denken, oh, das findet der andere bestimmt blöd oder nimmt der persönlich und dann wird es schlimmer. Aber das ist ja genau das, was wir vermitteln wollen, ne, in unseren Trainings. Im Zweifel näher ran. Also selbst.
Ja, und das ist aber halt auch bei, wie lange seid ihr zusammen?
Um 32 Jahre.
Ja, und dass es eben halt auch im 32. Jahr mal wieder sowas geben kann, wie man geht auf Distanz oder man hat halt weniger Nähe für eine gewisse Zeit,
Ja.
um das wieder zu sortieren und rauszufinden, wie kam es dazu, wieso brauchten wir das, gefällt uns das wirklich, in welcher
Genau.
Weise wollen wir es, und wie wollen wir es jetzt weiter handhaben? Also, weil es halt eben ja nichts, eine Partnerschaft ist halt ein Prozess und kein fertiges Ergebnis, was man
Ja.
einrahmt und dann für immer hat, ne?
Genau. Aber jemanden zu haben, mit dem man das durchlebt und weiß, also ich bin bei ihm oder ihr so sicher,
Sicher, ne?
dass ich letztendlich alles ansprechen kann,
Ja.
das würde ich sagen, ist wirklich ein großes Geschenk, wo ich nicht nur in 2023 dankbar für bin,
Ja.
sondern ja,
Insgesamt, ne?
insgesamt, ja.
Ja. Das war die größte Herausforderung. So, jetzt geht die Frage natürlich an dich als Zuhörer und bestimmt hast du beim Zuhören auch schon überlegt, was war eigentlich deine größte Herausforderung in diesem Jahr? Und ich finde, bei der Frage kann man ja auch mal sowas einziehen wie einen Zwischenapplaus, ne? Also einen gefühlten, gedachten, gehörten, imaginierten Zwischenapplaus. Weil, oder wenn du jetzt beim Zuhören die Hände frei hast, also nur wenn du die Hände frei hast, wenn du die nicht frei hast, weil du jetzt zum Beispiel ein Auto steuerst, dann überleg weise, ob du das machen willst, aber klopf dir auf die Schulter. Ist ja, eine Hand muss am Lenkrad bleiben, aber klopf dir mal ordentlich dafür auf die Schulter. Und ich habe gerade auch gedacht, was garantiert auch hilft, ist, wenn du der Person, mit der du die Herausforderung gemeistert hast, oder alle, die dich auch beim Meistern der Herausforderung unterstützt haben, ermächtigt haben, die an deiner Seite waren, wenn du die Gelegenheit nutzt, im alten Jahr ihnen auch dafür nochmal zu danken. Also ich finde, wir brauchen eigentlich einen neuen Begriff für Partner in Crime. Ich finde nämlich für Menschen, mit denen man durchs Nadelöhr geht, es ist ja, glaube ich, so was Ähnliches wie Partner in Crime. Also, wir bräuchten eigentlich einen anderen Begriff, weil ich finde, man hat wirklich so ein Gefühl, wenn du mit jemandem durch ein enges Nadelöhr gelaufen bist, auch über längere Zeit und wirklich so alles angesprochen, alles sortiert, alles gezeigt hast, du wächst ja so hart, krass, gut zusammen und danach weißt du noch mal mehr, worauf du dich beim anderen verlassen kannst. Und das ist eigentlich so ein Partner in, was ist das eigentlich? Ein Partner in Challenges, ein Partner in
Ja,
Close?
also ich finde, also wenn ich mit Begriffen spielen würde, dann ist das sogar schon mehr als ein Partner. Wir haben ja auch sowas wie Gefährten als Begriff.
Ja, habe ich auch
Und
gerade dran gedacht.
wir haben ja dieses Bild mit dem gemeinsamen Klettern, so in der Steilwand ge gewesen zu sein mit jemandem. Und aus dem Klettern gibt es ja tatsächlich diesen Begriff. Und das ist mehr als ein Begriff, sondern es ist eine Sphäre, in der sich Menschen begegnen können mit, das ist mein Bergkamerad, ne? Weil du mit ihm sozusagen schon mal in einer Situation gewesen bist, die auch richtig hätte schiefgehen können, ne? Die
Ja.
euer Überleben bedroht hat. Und da wart ihr aneinander gekettet und geseilt. Und wenn der andere abgestürzt wäre, wäre es für den anderen auch brenzlig gewesen. Und diese Erfahrung erzeugt, glaube ich, eine Sphäre für die Begegnung mit einem Menschen, die weit über Partnerschaft hinausgeht. Weil Partnerschaft ist ja auch immer noch so ein bisschen technisch. Also, mir gefällt am besten der Begriff Gefährte.
Ja, ich mag den auch. Also das ist ja eh unser Dauerbrenner, ne? Der Gefährte. Und wenn man es halt in der Partnerschaft hat, ich habe gerade gedacht, also das Gefühl, was ich halt, wie ist denn eigentlich Meisterschaft auf Englisch?
Oh.
Wie heißt denn das eigentlich?
Ja.
Also man könnte natürlich
Keine
sowas
Ahnung.
wie, ja, man könnte auch sowas wie Vollendung, Accomplishment nehmen. Also ich habe gedacht, das ist so ein,
Ja.
weil ich habe mit Andreas habe ich auch so ein Gefühl, ich kann es nicht anders sagen, von Partner in Accomplishment. Also ich weiß,
Ja.
ich kann mit dem halt herausfordernde Berge nehmen. Und zwar die
Ja.
herausforderndsten. Also
Ja.
die mit beschissener Wegbeschreibung, schlechtem Wetter, die Unterkunft ist zu und wir haben nur noch wenig Wasser. So, also.
Ja, dann wäre es ein Partner in Danger, ne? Sowas.
Ja, sogar in Danger, aber halt eher dieses
Ja.
Meisterschaft, also dieses, ich kann drauf zählen, dass ich das mit ihm meistern kann. Also
Ja.
egal, was kommt, das war auch das, was wir danach gesagt haben, egal, was jetzt noch kommen kann, wir wissen, jetzt können wir wirklich alles, also vollständig, wir können alles tragen zusammen. Also alles, jedem Sturm trotzen, jede Welle surfen, aus jedem, ne, wie wir auch immer sagen, aus jeder Störung. Ne, die jede Störung für die eigenen Zwecke nutzen und darauf sogar noch abheben ins nächste Level so. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die Hörer auch eine Idee, aber ich finde diesen Gefährten, diesen Kameraden im Berg, diesen Partner in Crimes, in Dangers, in
Ja.
Accomplishments, denen finde ich, gilt es einfach zu danken.
Ja.
Also, weil man sich durch sie ja auch so selbst, also ich habe mich dadurch, durch diesen engen Prozess, habe ich mich auch selber nochmal so gut verstanden. Ich habe mich eigentlich durch ihn selber nochmal so krass verstanden, wie ich mich, glaube ich, vorher nicht verstanden habe. Und ich beschäftige mich andauernd mit meinem
Ja,
Denken, Fühlen und Handeln. Also, ich mache eigentlich seit 25 Jahren nichts anderes.
ja.
Also, so, und das fand ich auch nochmal toll. Also,
Ja.
deswegen auch nochmal ein kurzer Werbeblock an der Stelle für alle. In Partnerschaft, es lohnt sich. Und wenn du beim Zuhören gedacht hast, deine Herausforderung war was anderes, also muss ja auch nicht in Partnerschaft gewesen sein. Es kann auch sein, dass du irgendeine Krise gemeistert hast oder einen Verlust gemeistert hast. Also, ich habe gerade zurückgedacht. Also vorletztes Jahr war einfach meine größte Herausforderung, dass mein Vater gestorben ist. Also manchmal ist der Verlust, der Tod einer Person, eine Krankheit gemeistert zu haben, die Firma irgendwie durch eine Krise führen oder so. Oder auch was Neues starten. Also was auch immer deine Herausforderung war, erkenne dich dafür an, klopf dir auf die Schulter und dank den Leuten, mit denen
Ja.
du das hingekriegt hast. Ich würde mal übergehen in die nächste Frage.
Ja, ich
Ach so.
habe, weil ich habe es gerade nachgeguckt.
Ja.
Ne? Also ich habe mir erlaubt, nebenan zu surfen und Meisterschaft.
Oh, ja.
Ja, verschiedenste Begriffe. Championship wäre natürlich sowas wie die Meisterschaft in einer Liga, ne? Sowas wie ein Titel. Es gibt sowas wie Mastership. Es gibt Mastery. Masterhood.
Oh, das gefällt mir schon wieder besser, weil das die Verbindung. Hood ist ja auch immer die.
Genau.
Ja.
Genau, das wären so die Begriffe. Alles andere ist
Dann
eher
bräuchte man den Partner auch nicht mehr. Dann wäre es einfach nur Masterhood.
Masterhood. Ja.
Also. Ja, also kann
Ja.
man ja mal
Ja,
drauf rumspielen.
werden wir drauf rumspielen und
Ja.
drauf rumdenken.
Jetzt kauen wir wieder eine
Ja,
Weile,
genau. Shit.
ne? Ach, herrlich. Ja, dann habe ich gerade gedacht, als nächstes, damit wir damit nicht aufhören, können wir ja mal die Frage stellen, was war deine größte Sorge oder deine größte Angst? Du fängst an. Ich muss noch nachdenken. Du musst auch noch
Ja.
nachdenken, ne? Ach.
Ja, also ich überlege gerade, wie ich die Frage verstehen will. Weil es gibt natürlich sowas wie permanente Ängste, die ich so habe. Das sind nicht viele. Also vor Schlangen habe ich Angst.
Echt?
Ja.
Das wusste ich noch gar nicht. Das
Ja,
ist ja,
guck.
es gibt noch Dinge, die ich nicht weiß. Das ist ja krass.
Ja, also Schlangen. Aber ich bin da auch selten mit konfrontiert in
Ja, Überraschung.
Deutschland. Insofern gehört die eigentlich nicht wirklich auf die Liste meiner Ängste. Und natürlich so Klassiker, ne, dass jemandem, den ich liebe, irgendwas passiert. Das ist natürlich auch eine Angst, die ich habe. Jetzt neulich habe ich ein Reel gemacht, da wurde mir die Frage nämlich auch gestellt. Und da ist eine meiner größten Lebensängste, also etwas, was mich wirklich ängstigt als Vorstellung, ist dieses Locked-in-Syndrom. Also im eigenen Körper gefangen zu sein, ohne die Möglichkeit, also ohne eine ernstzunehmende Möglichkeit, wirklich mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Also das
Also wie eine Krankheit, ne? Also dass du so
genau.
eine Krankheit, okay.
Also so wie oder Wachkoma, sowas. Weißt du, bist halt noch da, aber auch irgendwie nicht. So, das ist so die allgemeine Liste und ich überlege gerade, ob ich dieses Jahr sowas hatte. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erwähnt, diese medizinische Störung Anfang des Jahres, ne, wo ich zur Vorsorgeuntersuchung gegangen bin und mich ja als fitter, junger Mensch gefühlt habe und dann das Belastungs-EKG wegen hohem Belastungsblutdruck abbrechen musste. Das war für mich eine Erschütterung, würde ich mal sagen, die auch mit bestimmten Gefühlen einherging, so nach dem Motto, oh, geht's jetzt bergab? Bin ich jetzt alt? Weil, ne, auch hoher Cholesterinspiegel, wahrscheinlich genetisch bedingt. Also da musste ich mich halt so mit der, ganz weit gedacht, schon auch wieder mit der Frage der Vergänglichkeit beschäftigen. Oder musste ich nicht, aber habe ich. Und das ist sowieso eine offene Frage, die ich so habe. Also ich weiß es gar nicht, ob ich vom Tod Angst habe oder nicht. Also da habe ich so ein ambivalentes Verhältnis. Und ansonsten hatte ich dieses Jahr vor irgendetwas konkret Angst? Ich glaube nicht. So, das ist natürlich jetzt eine sehr weit spannende Antwort gewesen. Ich weiß nicht.
Ich finde die auch gar nicht so einfach, die Frage.
Nee, ich auch nicht, weil also Angst, ich finde es ja auch ganz wichtig, immer wieder zu betonen, ne? Also, oder zu unterscheiden, hat die Angst mich oder habe ich die Angst? Dann setze ich mich damit auseinander und steuere mein Leben trotz der Angst oder lasse ich halt mein Leben von der Angst bestimmen. Und da ich das eher das Erste wähle, also lieber die Angst zu haben, als dass die Angst mich hat, ist es mir häufig auch nicht so präsent als Frage. Deswegen muss ich da schon ein bisschen graben. Aber letztendlich komme ich zu dem Schluss auch, ich habe Angst vor bestimmten Aspekten im Leben, die einem begegnen können. So, jetzt bist du dran.
Ja, ich finde das so schwierig, weil es gibt so zwei Ebenen,
Ja.
auf denen ich das denken kann, ne?
Ja.
Also es gibt so eine sehr weltliche Ebene, wo man sich dem Verstand, also wo man wirklich so intensiv in der Verstandesfunktion unterwegs ist. Und da finde ich, hat man ja so permanent so irgendwelche Sorgen eher, ne? So, ah, klappt das oder kriegen wir das hin oder wie soll das werden? Also, das ist die eine Ebene. Da könnte ich so ein Potpourri aus dem präsentieren, was, glaube ich, viele kennen. Also auch Angst vor der Zukunft. Also, wie wird es im Alter für uns? Sind wir versorgt? Kriegen die Kinder das alles gut hin? Wie wird das mit dem Klima, mit der Klimakatastrophe? Geht das gut aus? Hören die Kriege irgendwann auf? Also, ich finde, da hast du ja wirklich so eine. Also da hat man ja so einen Stream laufen, der immer mal wieder so aufpoppt im Verstand. Bleiben wir alle gesund oder werden wir krank? Dann kenne ich auch so eine Angst, was, wenn ich dement werde, also wenn mein Verstand irgendwann nicht mehr funktioniert oder ich die Menschen, also mich an die Menschen nicht mehr erinnern kann. Das ist, glaube ich, bei Krankheiten so meine größte Angst. Also dass ich für die Menschen, die ich liebe und die mich lieben, eine Situation erzeugen könnte, in der ich sie nicht wiedererkenne. Also wo sie mit mir Zeit verbringen müssen. Aber ich ihnen die Frage stelle, wer bist du? Also kenne ich sie? Also weil das würde mich wahnsinnig, ja, ich würde es ja natürlich dann nicht mitkriegen, ne? Aber das würde mir einfach unfassbar leid tun. Deswegen habe ich davor Angst und natürlich gleichzeitig auch die Angst, dass mir das mit meinen Liebsten passiert, ne? Also wenn das in meinem Umfeld jemandem so geht. Und das ist halt alles, das würde ich sagen, der eine Raum, also der Verstandesraum, in dem alles das immer mal wieder aufgeworfen wird vom Verstand. Eigentlich wie in so einem Default, ne? Was wenn? Also der hat ja so ein Default, was wenn? Und was wenn? Und das geht ja bis hin auf die Ebene der Unternehmung. Was, wenn wir keine Teilnehmer in unseren Kursen haben? Was, wenn wir keine Buchungen mehr kriegen? Was, wenn der Auftrag blöd läuft? Also bis auf so eine Ebene geht das ja. Was, wenn die Kinder ausziehen und sich dann nicht mehr bei uns melden? Was, wenn ich keine Enkel kriege? Also da läuft so ein Was-wenn-Stream durch. Habe ich gerade gedacht, der ist wie bei Matrix, diese Animation, die da immer mit den Nullen und Einsen durch,
Ja,
mit dem Code,
aha.
der so durchläuft. Und so nehme ich es aber, und der ist aber für mich immer dann nicht erschreckend, wenn ich halt auch den anderen Raum betrete, diesen, weiß ich nicht, den jenseits von Verstand, den eher den spirituellen, der, dann wird das so sein, dass in diesem Raum der Erfahrung, des Verstandes, der menschlichen Begegnung, diese Erfahrung auftaucht und dann weiß ich, so wie alles Vergangene, was irgendwie unschön war oder anstrengend oder schwer oder verletzend oder enttäuschend war, ich werde es meistern. Also ich werde es dann hinkriegen. Und auf der Ebene verschwindet die Angst gänzlich und da wird sogar so eine Frage überflüssig, wie kriegen wir das mit dem Klimawandel hin? Weil das klingt jetzt krass, da werden vielleicht auch einige Hörer aufschrecken, aber das ist tatsächlich dann wirklich der deepest shit-level spirituelle Standpunkt, den ich dann dazu habe, sowas wie, wenn das ganz offensichtlich vom Ergebnis her die Erfahrung ist, die wir hier ausagieren wollen als Menschheit, wer bin ich, mir anmaßen zu wollen, es sollte anders laufen. Also dann geht es nicht anders, als sich der Erfahrung auch hinzugeben, was nicht heißt, untätig zu sein, ne? Also und keine Verantwortung zu übernehmen. Das meine ich damit nicht. Aber dann, und ich würde sagen, auf der Ebene wäre sogar die Erfahrung von mit einem Menschen zu leben, der sich nicht mehr an einen erinnert, der würde ja auch sowas eröffnen wie ein Feld der Verbundenheit auf einer anderen Ebene, wo es nicht wichtig ist, ob man also eine gemeinsame Vergangenheit hat, die ja sowieso nur in Erinnerung existiert und ob es dann sowas gibt wie eine Verbundenheit in Liebe, die keine gemeinsame Erinnerung braucht. Also, und deswegen ist die Frage für mich, ist so, ich kann die halt auf der einen Ebene beantworten und da würde ich sagen, ne, wie gesagt, da kommt so ein Default-Stream. Und auf der anderen Ebene ist da wirklich auch leerer Raum. Also da ist dann keine Angst, weil,
Ja,
ja.
das ist das, was ich meinte mit die Ambivalenz in Bezug auf den Tod. Also
Ja.
da habe ich auch so ganz, also auf einer ganz persönlichen Ebene habe ich da Angst vor. Es gibt aber auch sowas wie Neugier auf diese Erfahrung, also wie das sein wird, auch in diesem Prozess zu sein, bis hin zur Faszination, ne, dass es sowas überhaupt gibt. Und da gibt es so auch eben so Fragen wie, ne, wie du gerade gesagt hast, Klimawandel, die bewegen sich bei mir auch eher in der Sphäre von Neugier. Also, wie wird das sein? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das nicht hin? Und gleichzeitig habe ich natürlich als Mensch, so als Person, Stefan, ein wahnsinniges Interesse, dass wir das hinkriegen und setze mich da auch, ja, wie du sagst, verstandesmäßig viel mit auseinander. Was wird dafür eigentlich gebraucht? Und zwischen diesen beiden Polen sich immer wieder hin und her zu bewegen und zu navigieren, finde ich auch an sich schon wieder eine spannende Erfahrung.
Total, weil das nur
Ja.
den einen oder nur den anderen Raum zu haben, wäre irgendwie doof. Also
Ja.
der gestresste Raum, also der Verstandesraum würde zu einem wahnsinnigen Overload an Stress werden. Und ich glaube, das ist auch in unserem Kulturkreis so, dass viele halt, weil uns ja dieser spirituelle Zugang eher abhanden gekommen ist, weil der in unserem Kulturkreis nicht so etabliert ist. Also ich glaube, dass viele halt eher in diesem verstandesmäßigen Raum unterwegs sind und da kann einen die Angst ja tatsächlich übermannen und die tägliche Sorge um alles, weil man kann sich immer über irgendwas Sorgen machen, ne? Also man kann sich sogar so, ich habe neulich einen Cartoon wieder gesehen, den ich vor 10 Jahren mal gefunden habe, sitzen zwei Frauen an der Bar und dann sagt die eine, I'm worried that I'm not worried.
Ja,
Also ich
genau.
bin total besorgt darüber, dass ich mir gerade keine Sorgen mache. Und das ist ja wirklich, das ist ja sogar ein Phänomen, was wir in den Kursen beobachten, dass wenn die Menschen halt ihnen zum ersten Mal gelingt, aus diesem sorgenvolleren, angstvolleren Raum auszusteigen und mal in den anderen abzutauchen, dass das einerseits entlastend ist, aber auf der anderen Seite auch sowas erzeugt wie, huch, geht das hier mit rechten Dingen zu? Ist
Ja,
das jetzt naiv vielleicht oder mache ich
genau.
es mir jetzt zu leicht oder ne, dann laufe ich ja, und wenn ich dann so naiv bin und gutgläubig und leichtgläubig, dann laufe ich ja also nahezu direkt in das nächste Desaster rein. Ne, dann übernimmt natürlich ja wieder der Verstand. Und deswegen nur den Raum zu haben, wo ich halt im Zweifel dann auch von Sorgen und Angst gesteuert bin, der wäre mir zu stressig, zu anstrengend. Also da geht die Lebensfreude flöten. Aber auch nur den anderen Raum zu haben, wo man sich dann nur rausbeamt aus allem Weltlichen. Fände ich auch nicht, aber dieses Hin und Her navigieren oder wir sagen ja auch gerne mit beiden Beinen laufen im Leben. Das eine Bein ist halt dieses Weltliche, das andere Bein ist halt auch sowas wie dahinter gucken und sowas wie einen spirituellen Zugang finden. Das, ja, und das würde ich eigentlich sagen, ist schon der Umgang mit der Angst oder mit der Sorge. Sie ist halt da, ne? So wie alles, wie auch ein Körper da ist, ganz offensichtlich, weil man den im Spiegel sehen kann. Aber man muss sich nicht damit identifizieren. Ja. Und es gab dann eben auch nicht sowas wie die eine größte Sorge oder Angst, sondern wie gesagt, eher dieser Default Stream, der da immer mal so durchläuft. Ja, also vielleicht konnten wir dich als Zuhörer an der Stelle inspirieren mit den Räumen auch, ne? Also vielleicht auch mal zu gucken, was verbirgt sich bei dir an Angst und Sorge, wenn du dich in dem einen Raum aufhältst und was passiert eigentlich mit den Ängsten und den Sorgen, wenn du den Raum verlässt und sowas wie einen Blick aufs größere Ganze hast. Ja.
Cool.
Dann habe ich hier, sehe ich auf unserer Liste, ja, sehe ich, jetzt wird's, finde ich, richtig geil. Das liebe ich gerade. Dein größter Fehler. Weil das ist ja
Oh.
erstmal schon, das finde ich ja eigentlich cool, weil wir das ja auch erstmal so als sowas nehmen müssen wie eine Antithese. Weil wir ja auch erstmal sagen, Fehler, so in dem, also in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Ne? Also in einem bestimmten Deutungsrahmen gibt es natürlich sowas wie Fehler. Und falls du nämlich jetzt bei uns schon Kurse gemacht hast und denkst, aber ihr sagt doch immer, Fehler ist nur eine Interpretation. Wir gehen da jetzt einmal in die Begrifflichkeit rein, weil manchmal braucht der Verstand das ja, dass er das, was er ja ohnehin als Fehler identifiziert, auch mal benennen darf, damit er sich dann von dem Gedanken verabschieden kann, dass das wirklich ein Fehler war. Da müssen wir uns jetzt auch einmal hinbringen, glaube ich.
Ja, also ich überlege gerade, also
Ja, wenn man halt so schnell immer integriert und vervollständigt und zustimmt, ne,
ja.
dann gibt es ja selten noch so Sachen, die man wirklich als Fehler deklarieren würde, ne? Aber ich muss auch gerade nachdenken. Also gibt es irgendwas, wo ich mir so sagen würde, oh, das war der größte Fehler, dass ich das dieses Jahr gemacht habe. Das war der größte Fehler.
Also, sorry,
Mir fällt nichts ein. Ich finde auch nichts.
nichts ein.
Scheiße, ich muss mich
Also,
gerade ein bisschen anstrengen jetzt hier.
mir fallen natürlich Sachen ein, wo ich sage, die sind auch so richtig schief gelaufen. Also so, aber tatsächlich, das, was mir jetzt gerade einfällt, ist eher aus dem privaten Bereich, aus dem Hobby. Nehme ich das jetzt mal. Also ich hatte so eine Phase dieses Jahr auf dem Golfplatz. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe halt sehr präzise keinen Ball mehr getroffen. Oder ihn immer sehr, sehr präzise immer mit der falschen Stelle des Schlägers getroffen. Also es fing an bei einem Turnier, wo ich mit einem Mal wirklich, ich übertreibe nicht, immer, also es gibt ja diese Verbindung Schlägerfläche und Schaft. Na, habe ich die Bälle nur noch damit getroffen. Und die flogen natürlich rechts und links und das mitten in einem Turnier. Also vollkommene auch Entblößung als golferischer Dilettant. Und dann habe ich mich noch irgendwie über diese Runde gerettet, bin dann mit eingezogenem und hängendem Kopf wie so ein begossener Pudel nach Hause gedackelt. Ich habe mich in diesem Verein auch nicht mehr blicken lassen, weil ich das so erniedrigend fand, so ein schlechter Golfer gewesen zu sein. Also es war bestimmt eine der schlechtesten Runden in meiner 20-jährigen Golferkarriere. Aber damit hörte es ja dann nicht auf, sondern genau, das war der Fehler, würde ich dann sagen, dass ich mich dann darin verbissen habe, das krampfhaft mit alten Konzepten beheben zu wollen. Ne? Und dann bin ich halt auf die Driving Range gefahren und habe mit den alten bekannten Konzepten versucht, dieses Phänomen wieder auszumerzen. Ein Fehler ist natürlich auch, dass ich mich im Golf nicht coachen lasse. Also da bin ich ein Coach-Verweigerer, weil ich auch diesen Modus des Autodidaktischen, also ich beobachte mich halt gerne beim Lernen auch. Ne, und was, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, was auch da in meinem Kopf abgeht. Also damit könnte ich bestimmte Prozesse beim Golflernen auch abkürzen. Aber ich glaube, selbst wenn man im autodidaktischen Modus ist, sollte man sich halt immer wieder mal von alten Konzepten trennen und sowas auch wie seinen Golfschwung von null wieder anfangen. Und das habe ich halt 4 Wochen, 5 Wochen lang nicht gemacht. Und habe mich da auf der Driving Range abgequält und ich wurde halt immer verkrampfter, bis ich dann so eine Verletzung auch des Daumenwurzelgelenks hatte, oder wie das heißt, Daumensattelgelenk. War auch sehr schmerzhaft. Aber ich habe es final gar nicht mehr als Fehler abgespeichert, das wollte ich auch noch sagen, weil ich eben dann irgendwann so nach 4 Wochen gesagt habe, also irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Ich fang einfach nochmal ganz von vorne an. Also ich fange Golf spielt nochmal ganz von vorne an. Mit kleinen Schwüngen und so. Und dann habe ich mich auch nochmal an alte Konzepte erinnert, wie man sich dem Golfschwung nähern kann, die ich schon lange in die Schublade verbannt habe. Und da muss ich sagen, das hat dann im Endeffekt tatsächlich zu den besten Ballkontakten in meiner 20-jährigen Golfkarriere geführt. Und jetzt bin ich auf dem Golfplatz wieder glücklicher als jemals zuvor, weil ich eigentlich ein viel schöneres Schwunggefühl habe. Deswegen muss ich sagen, hab ich
War
es
kein
gar nicht.
Fehler, ne?
Ja, es war eigentlich kein Fehler, es war eigentlich kein Scheitern, es war sowas wie eine Zwischenphase,
Ja.
sowas wie ein tierischer Abfall auf ein Plateau, wo ich gedacht habe, dem muss ich mich nie wieder, mit dem muss ich mich nie wieder auseinandersetzen. Genau.
Ja, ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich müssen wir das für die Hörer, die nicht in unseren Kursen sind, muss man das wahrscheinlich abgrenzen, wenn wir beide da so. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich sind wir wie Marsmenschen, wenn wir dann da so sitzen und sagen, nee, ich finde ja überhaupt gar keinen Fehler. Da könnte man ja jetzt beim Zuhören auf die Idee kommen, finden die sich etwa unfehlbar? Und deswegen glaube ich, muss man das mal differenzieren, warum wir da nicht einsteigen, weil wir nämlich den Aspekt, wenn du über vergangene Ereignisse, Ergebnisse schlussfolgerst, die waren ein Fehler, was dann bei den meisten Menschen ja einsetzt, ist sowas wie bereuen, ne? Oder Vorwürfe, also dass man sagt, das war falsch, es hätte anders sein sollen, ich hätte das anders machen sollen, bis hin zu, das hat mir geschadet, die anderen hätten das wissen müssen. Und in diesen Strudel steigen wir nicht ein, weil wir den halt dysfunktional finden, ne? Weil wenn man halt in diese Vorwurfsfalle geht und in diese Falle des Bereuens, kann man ja eine Sache eben schwerer machen, nämlich korrigieren. Und deswegen labeln wir es ja nicht als Fehler, sondern wir betrachten die Ereignisse und Ergebnisse eher mit der Frage, hat das funktioniert oder nicht? Also funktioniert das für ein bestimmtes, und zwar immer für ein bestimmtes Ergebnis, ne? Also weil so, und manchmal braucht man halt länger, weil man halt länger irgendwas macht, wo man denkt, es könnte doch noch, die Rechnung könnte noch aufgehen.
Ja, genau.
Aber in dem Moment hat man halt noch keinen Anlass, warum man irgendwie korrigieren oder anpassen sollte, weil man vielleicht auch die Erfahrung noch machen soll. Aber worauf wir dann halt verzichten, ist im Nachhinein das Ganze als falsch oder Fehler zu labeln, sondern weil, was dann nämlich passiert, ist das, was du ja jetzt gerade hervorragend verdeutlicht hast, dass das halt vielleicht ein steiniger Weg war auf dem Golfplatz, aber der hatte halt auch eine Funktion. Also,
Total.
und dann ist es ja eher unser Lieblingsmantra, ach guck, 4 Wochen lang habe ich es mir schwer gemacht. Und dann, dann hast du halt mal die Erfahrung gemacht, ne? Um dann halt wie Phönix aus der Asche das nochmal neu zu gestalten. Und deswegen, also ich wollte das mal kurz für die Zuhörer verdeutlichen, dass wir nicht denken, wir sind unfehlbar. Weil also sicherlich würden wir auch sagen, es ist ein Fehler, bei Rot über die Ampel zu fahren. Ne? Nur mal so ganz klar. Habe ich aber übrigens dieses Jahr nicht gemacht.
Ja, aber ich bin rückwärts mit meinem Tesla gegen einen Baum gefahren. Da könnte man auch sagen,
Jetzt habe ich auch ein Beispiel.
das war ein Fehler. Aber so wie du sagst, also ich habe dieses Anschauen, Erkenntnisse aus dieser Erfahrung sammeln, korrigieren, das habe ich so verinnerlicht, dass ich solche Ereignisse, die ich in dem Moment natürlich auch als Fehler tituliere und auch als solche empfinde. Also weiß ich nicht, wenn ich mich mal in einem Gespräch im Ton vergriffen habe oder was gesagt habe, wo ich sage, na, das könntest du beim nächsten Mal auch anders formulieren, habe ich vielleicht der einen oder anderen Person ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber ich kann sowas schneller abhaken, weil mir die Korrektur wichtiger ist.
Ja,
Und na
genau.
natürlich gibt es ja auch immer die Möglichkeit, sich, ne, wenn man dieses Beispiel hat, du hast dich im Ton vergriffen, dich bei der anderen Person zu entschuldigen und dann in der Absicht zu leben, das beim nächsten Mal anders zu machen. Aber dieses Abhaken und Erkenntnisse integrieren, das habe ich halt so verinnerlicht, dass es mir, also diese Ereignisse nicht mehr als Fehler in Erinnerung bleiben. Also ich glaube, die Sphäre, in der ich sie dann halte, verändert sich durch die Erkenntnisse und durch die
Durch die Erkenntnis,
Korrektur.
ja, durch das Zustimmen, die Erkenntnis, die Korrektur und das Integrieren von, ja, hatte eine Funktion.
Ja.
Also hat mich an den Punkt gebracht, dass ich jetzt was
Ja.
komme. Ich habe aber gerade, das war echt lustig, als du jetzt vom Auto erzählt hast, da gab es tatsächlich, aber es ist entspannt, dass mir das erstmal nicht eingefallen ist. Da gab es tatsächlich ein Ereignis in diesem Jahr, wo ich bestimmt 3, 4 Tage damit beschäftigt war, zu denken, das war der größte Fehler, dass ich das gemacht habe. Und da war wirklich, mein Verstand hat lange gebraucht, diesen Erkenntnis und diesen Integrationsprozess zu machen. Nämlich als ich unser Auto, was übrigens noch nicht besonders alt war, gegen eine Verkehrsinsel gesetzt habe. Das fand ich auch richtig doof. Also weil das war wirklich, also das war einfach ein hoher Schaden. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass ich gedacht habe, es war ein Fehler, das Ding gegen die Verkehrsinsel zu setzen, sondern wo ich lange mit mir gehadert habe, war, dass ich an dem Morgen irgendwie dachte, ich bin eigentlich gar nicht fahrtüchtig. Also ich bin zu fahrig in der Birne, weil wir dieses viertägige Bootcamp hatten. Also wir haben ja so eine Ausbildung zum intentionalen Business Coach und ne, die geht über 2 Jahre, da haben wir immer so viertägig. Also damit die Teilnehmer eben wirklich so intens Bootcamps haben, machen wir halt 4 Tage am Stück. Und dann ist da wieder ein halbes Jahr dazwischen, wo die Sachen umsetzen wir. Und wir waren ja gerade aus diesem viertägigen Leiten gekommen und dann war mein Hirn so ein bisschen aufgedreht. Und ich bin montags und Andi sagt noch zu mir, ne? Also Andi sagt noch zu mir, also ich finde, du solltest heute kein Auto fahren. Na, und soll man machen, was der Mann sagt, ne? Also es gibt ja auch bei mir noch die kurzen störrischen Momente, wo ich dachte, ich glaube, es hackt. Natürlich kann ich Auto fahren, bis ich dann halt mein Auto auf der Verkehrsinsel hatte. Da dachte ich, hat er wohl recht gehabt. Ich wäre besser heute nicht Auto gefahren. Und da habe ich, weil ich das so doppelt doof fand, also dieses, ich habe es selber noch gedacht, er hat es noch benannt und trotzdem war ich der Meinung, ich bin verabredet zum Wandern und ich will die Freundin auch nicht enttäuschen und ich will auch nicht absagen. Und da fand ich wirklich, also ich würde sagen, 3, 4 Tage lang fand ich wirklich, das war ein grober Fehler. Das hätte ich anders machen sollen. Da war ich auch im Selbstvorwurf. Aber wie gesagt, es ist jetzt vollständig integriert. Die Karre ist repariert, ist niemand zu Schaden gekommen. Who cares? Ne? Deswegen ist das so verschwunden, dass mir das erstmal gar nicht eingefallen ist. Aber ich habe gerade gedacht, ne, falls es dir leichter fällt, deine größten Fehler zu finden, vielleicht hat dich dieser Umgang damit auch dazu inspiriert, ja, mit den Ereignissen, die du bisher noch als Fehler deklariert hast, auch eher einen Umgang zu finden mit der Frage, was daran hat nicht funktioniert, was würdest du korrigieren und wärst du bereit, halt aus diesem Hadern und aus Selbstvorwurf und Vorwürfen auszusteigen, weil dir dann eben die Korrektur nach vorne leichter fallen wird.
Und eher in dem Tenor, die Ereignisse zu betrachten, auch das, was du so verzapfst den ganzen Tag, eher mit so einer Haltung von, ach guck,
Ja.
so, man kann auch ein Auto rückwärts gegen einen Baum fahren. Ach guck.
Ja, also ich weiß, dass ich das jetzt mit der Verkehrsinsel kann.
Ja.
Und es hat auf jeden Fall für einen Lacher gesorgt in unserem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis, weil die Verkehrsinsel, das Schild war umgefahren. Und ganz viele, denen Andi erzählt hat, ja, das Auto ist in der Werkstatt, meine Frau hat einen Unfall, die ist gegen die Verkehrsinsel gefahren. Oben da, das war in der Nähe vom Stadion, ne? Und dann alle so, ah, in der XY-Straße, oh ja, ich hab die Verkehrsinsel gesehen. Habe ich auch gedacht, na toll. Das war noch zum Stadtgespräch, weil du so doof bist, gegen eine Verkehrsinsel zu fahren. Oh Mann. Naja, also der größte Fehler, der eigentlich ja keiner ist, ist nur ein Ereignis, was nicht funktioniert hat für ein bestimmtes Ergebnis, aus dem man immer große Erkenntnisse und Korrekturprozesse erzeugen kann. Der größte Durchbruch.
Oh.
Was ist denn der größte Durchbruch? Also ich habe natürlich gerade gedacht, das ist knüpft bei mir an die größte Herausforderung und das Schönste an, nämlich der größte Durchbruch ist tatsächlich bei mir der Prozess mit Andi, würde ich sagen. Also, ja.
Der größte Durchbruch. Der größte Durchbruch.
Muss man mal nachdenken, ne?
Muss man mal drüber nachdenken. Also mit dieser
Ach,
Frage
und.
überfällst du mich jetzt
Ja,
sozusagen.
ja.
Aber ich hab auch da ein Bild im Kopf. Also die bereits erwähnte Aufstellung der Teilnehmer. Also ist gar kein, doch, es ist ein Durchbruch, an dem ich beteiligt war, ne, eben als Ausbilder. Aber es ist eben sowas wie ein kollektiver Durchbruch, ne? Als sie da sich als Gruppe, unsere gesamte Ausbildungsgruppe, sich gemeinschaftlich durch das Nadelöhr bewegt haben und sich dabei so gegenseitig supportet haben, ermächtigt haben, einen gemeinsamen Erkenntnisprozess hatten, das war für mich ein Durchbruch. Also ich wüsste auch gar nicht, ob wir das so in dieser Intensität schon mal als Ausbilder erlebt haben. Also ich empfand diesen Moment einfach als unfassbar intensiv.
Ja, der war sehr
Und
berührend, ne?
genau, auf so ganz vielen Ebenen. Und wir haben uns da ja eben auch wieder was getraut. Wir haben uns ja ein Aufstellungsformat ausgedacht. Und ich finde es halt immer gut, wenn das funktioniert. Ne? So A-Team-mäßig. Ich mache es gerne, wenn ein Plan funktioniert. Und sowas zu machen und sich zu trauen, ist natürlich immer sowas wie ein kleiner Durchbruch. Also das fällt mir dabei ein bei der Frage.
Ja, und ich finde auch ich habe gerade gedacht, die gesamte Entwicklung der Grünen Wiese, finde ich, ist auch ein Durchbruch. Also so die irgendwie so die Ergebnisse der Teilnehmer werden, finde ich, so von Jahr zu Jahr auffällig, also größer. Also
Ja.
die Entwicklungsprozesse sind immer schneller, sind immer leichter, sind die Durchbrüche, die die Teilnehmer haben, sind immer größer. Also ich würde das jetzt gar nicht messen in, wir haben alle unsere Zahlen verdoppelt oder sowas, ne?
Nee.
Also weil darum geht es uns ja eh nicht, sondern uns geht es ja eh um organisches Wachsen, gesundes Wachsen, damit wir einfach auch uns nicht überfordern und auch die Menschen im System nicht überfordern, weil wir auch dieses höher, schneller, besser, weiter im Mehr nicht stehen. Aber ich dachte irgendwie, die Durchbrüche, die sie auch im Einzelnen in diesem Jahr gemacht haben, also wenn ich die Organisationsentwicklung nehme und die Closer und Release und Grow, also alle Trainings, die Deeper, also die auch die Business Coaches, das ist irgendwie, habe ich den Eindruck, es ist, als wäre so ein Deckel weg bei den Menschen, der auch durch Corona bei vielen ja auch erstmal eine Weile da war, sowas wie so ein zögerlich sein und erstmal abwarten, was ich finde, was in der Gesellschaft ja insgesamt immer noch da ist, aber ich würde sagen, in unserem Space der grünen Wiese ist das weg. Also da würde ich sagen, gehen sie halt voran.
Ja,
So.
definitiv. An solche Sachen habe ich auch gedacht. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, bei Durchbruch immer an so einen Korkenplopp-Moment zu denken. So nach dem Motto, da ist wirklich ein Korken aus der Flasche geploppt. Etwas, was vorher versperrt war, hat sich dann geöffnet. Aber die Entwicklung der grünen Wiese, würde ich auch sagen, ist ein Durchbruch, der sich aber für mich eher
So
so,
leise, ne?
ja, leise und kontinuierlich
Ja.
gestaltet hat. Und deswegen ist es mir bei Durchbruch nicht eingefallen. Aber ich sehe
Ja.
das genauso. Also die Ausbildung steht jetzt wieder an einem anderen Punkt. Wir haben ja
So
auch nochmal das,
unaufgeregt halt, ne? Ein
genau, wir haben,
unaufgeregter Durchbruch.
ja, wir haben das Konzept ja auch nochmal verändert, was ich auch nochmal einen Durchbruch finde für das Produkt. Und ja, und wie du sagst, bei ganz vielen Durchbrüchen unserer Teilnehmer und unserer Kunden in den Organisationsentwicklungen haben wir an Durchbrüchen teilgenommen und waren nicht nur teilgenommen, sondern wir waren auch Teil der Durchbrüche, aber es waren eher die Durchbrüche unserer Teilnehmer als persönliche.
Ja, und jetzt habe ich gerade noch zwei persönliche sogar gefunden, jenseits von Andreas und meinem Prozess, ein körperlicher Durchbruch. Den habe ich auch schon
Oh!
fast wieder vergessen.
Ja, ich auch, genau.
Das
Aber
ist,
fang du an.
ja, das habe ich nämlich gerade auch gedacht, für die Zuhörer ist das wahrscheinlich auch nochmal wichtig, weil man, wenn es vielleicht auch schon weiter zurückliegt im Jahr, kann es sein, dass es dir jetzt gar nicht mehr einfällt, weil du vielleicht im Februar oder März schon sowas hattest wie einen Durchbruch oder im Sommer und du hast dich inzwischen schon daran gewöhnt, dass der Zustand, der durch den Durchbruch erzeugt wurde, jetzt schon wieder das neue Normal ist, ne? Also wenn ich aber meinen Vitalitätszustand im Januar vergleiche mit dem, den ich heute habe, und ich hatte das am Wochenende waren wir mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt und wir waren eben auch letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt mit der Familie. Und ich weiß noch, dass ich damals halt so viele Schmerzen im Körper hatte und so erschöpft war, so körperlich, so müde. Und ich bin da so, wir waren auch noch Eisstockschießen und so. Und dann dachte ich irgendwie so, wie geil, ich habe ja wirklich einfach weniger Gewicht, viel mehr Muskeln, ich habe weniger Schmerzen. Also ich bin wirklich in so einem grundvitalen Zustand. Das würde ich sagen, ist auch ein Durchbruch. Und ich habe noch einen, aber du hattest, glaube ich, auch einen körperlichen, ne? Deswegen passt es wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Ball zu dir rolle.
Ja, genau. Stichwort Schmerzen. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt. Also, ne, meine Knieprobleme sind durch kontinuierliches Mobility-Training wirklich um 90% reduziert. Also, ich merke es immer noch mal, aber nicht, es ist kein Schmerz mehr, sondern es ist eine Auffälligkeit im Knie bei bestimmten Bewegungsmustern. Aber durch intensiveres Training dieses Jahr würde ich sagen, also ich habe mich lange, 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 lange nicht mehr so in meinem Körper wohlgefühlt.
Genau.
Also wirklich, zu Hause gefühlt. Es ist natürlich auch ein bisschen so, dass ich ja durch diese Vorsorgeuntersuchung mich so mit den inneren Werten meines Körpers, also Stichwort Blutwerte und Mineralstoffversorgung, mich ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe und so ein paar Analysen habe machen lassen. Und da habe ich jetzt ein paar Informationen, wo ich sagen könnte, okay, da war ich letztes Jahr zumindest gedacht vitaler, aber es hängt, glaube ich, nur am Informationsstand. Aber ich gehe die Dinge jetzt an. Und nichtsdestotrotz wirklich dieses Wohlfühlen und im Körper zu Hause sein und seine Beweglichkeit wahrnehmen und seine Leistungsfähigkeit wahrnehmen, auch wenn da jetzt noch Luft nach oben ist, hatte ich so lange nicht mehr. Und das stimmt, das ist wirklich ein Durchbruch. Also, ja.
Ja, geil. Voll vergessen.
Und
Ne? Ja, und
du
dann,
hattest noch was. Ja, ich hatte es
hört man
nämlich
das
auch
Zweite.
vergessen, weil man hat sich dran gewöhnt. Also
Ja,
die
man hat sich dran
Schmerzen waren
gewöhnt.
weg halt, ne?
Ja, genau. Man, es ist wieder
Ja.
normal geworden. Deswegen wichtig. Und auch, und ich habe auch gerade da gedacht, also warum machen wir das eigentlich mit der Rückschau? Einmal für die Dankbarkeit und die Integration, aber natürlich auch für die Erkenntnismöglichkeit, zu sagen, was auch immer dafür funktioniert hat, sich im Verlauf des Jahres an den Punkt zu manövrieren und das zu gestalten, davon halt mehr machen, ne? Und auch wenn man rausgefunden hat, was in Bezug auf einen Durchbruch den Durchbruch bisher vermieden hat, da ist ja auch immer interessant zu gucken, okay, welches Muster hat mich eigentlich in die Vermeidung manövriert? Und wenn das wieder auftaucht, dann nicht wieder einzusteigen. Also beim Körper ist das ja so ganz einfach, finde ich, immer zu analysieren. Also was hast du gemacht, dass es dir besser geht? Mach das. Und was machst du in der Regel, damit es dir schlechter geht? Hör auf damit. Ne? Also ist eigentlich ganz einfach.
Ja.
Ja. Ja, und ich hatte noch einen zweiten, also von dem ich glaube, es bahnt sich einer an. Es bahnt sich ein Durchbruch an. Ich glaube halt, wahrscheinlich unterschätze ich den Prozess gerade noch, weil ja eben, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, weil ja vor der Tür steht, dass Jona auszieht. Also nächsten Sommer erst, aber wir wissen ja, wenn man über 40 ist, gehen die Monate ja schneller rum, ne? Und das war, als er das eben im Sommer entschieden hatte, dass er eben jetzt noch ein Jahr bei uns lebt und dann, ne, ist ja auch normal, er ist 20, dann will er raus und so. Dann habe ich so gemerkt, ich bin ja schon so ein harter Familienmensch, ne? Ich bin zwar keine Gluckenmutter, aber ich bin halt schon ein harter Familienmensch. Ich mag einfach die Nähe zu Andreas und den Kindern und ich mag dieses Zusammensein und dass dann halt, dass das halt in der Form endlich ist, ne? Also, dass diese Art der Begegnung enden wird, das fand ich auch herausfordernd, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube aber, ich hatte dann irgendwann im Herbst so einen Punkt, wo ich wirklich einfach entschieden habe, so der muss jetzt auch gehen. Also, das war wie eine Antithese, ne? Für mich war das wirklich ein Durchbruch. Auch zu sagen, nee, also ich plane jetzt auch schon mal die Räume anders ein. Damit ich von meiner Seite auch besiegel, ich lasse ihn frei. Also, weil das auch wichtig ist. Sonst müssen die Kinder dann auch Krisen und Streit erzeugen, damit sie einen blöd finden können, damit sie dann gehen können. Und da habe ich gedacht, das ist ja alles viel zu doof, dann ist das letzte Jahr blöd. Wir hatten immer so eine gute Zeit. Und ja, also ich weiß natürlich noch nicht, wie ich dann, also wir können ja nächsten Sommer dann nochmal drüber sprechen, wie ich dann drauf bin. Aber ich würde im Moment sagen, für mich fühlt sich das auch an wie ein Durchbruch. Also, weil ich ja nicht so eine große Meisterin habe ich ja in dieser Folge, was kann man eigentlich loswerden, hat man doch auch mal eine Folge zu. Also, dass ich mich einfach von Gegenständen, Klamotten und Dingen und so, kann ich mich einfach wahnsinnig schnell trennen. Selbst von Konzepten und Ideen kann ich mich lösen, aber von Menschen halt schwer. Ne? Also, deswegen werde ich da eine Meisterin des Abschieds, habe ich deklariert, im Jahr 2024. Um
Ja.
dann halt auch die neue Begegnung, die dann dadurch, dass er ausgezogen ist, die neue Begegnung, die dann dadurch erzeugt wird, um die auch begeistert willkommen zu heißen.
Cool.
So, jetzt haben wir noch deine größte Freude. Was war denn im Jahr 2023 deine größte Freude, Stefan?
Meine größte Freude.
Ja, deine größte Freude. Da kann man sich direkt freuen, ne? Freude ist auch immer so ein schönes Wort, ne?
Ja, es ist ein wirklich schönes Wort. Also im Sinne eines singulären Ereignisses oder was mir so am meisten Freude bereitet hat.
Das Letzteres ist wahrscheinlich einfacher, ne?
Ja, total. Das ist viel, viel einfacher. Das ist eben das, da fallen mir zwei Sachen ein. Drei. Also Vier.
Ja.
Also das Zusammensein mit meiner Frau, die Entwicklung unserer Teilnehmer zu sehen, die Zusammenarbeit auf der grünen Wiese und der Podcast fallen mir ein.
Ja, das kann ich eigentlich direkt übernehmen. Ja. Ja, ist bei mir auch so. Also dieses sich im Ikigai zu bewegen, ne? Das hat so eine große Freude. Also dieses ganze riesige Spiel. Eigentlich habe ich gedacht, die größte Freude meines Lebens ist, wie mein Leben aufgestellt ist. Also, dass ich halt die Partnerschaft habe, die ich habe, mit den Kindern, die ich habe, mit den Gefährten, die ich habe, mit dem Business Impact, den wir machen, also die Vision für grüne Begegnungen. Also, dass das alles so mit so vielen großartigen Menschen stattfindet, das alles bereitet mir Freude. Also, und wenn ich halt zurückgehe in die Zeit vor 3 Jahren, ne, als wir diese Krise hatten und dann war ja auch noch Corona und Ding und alles war irgendwie doof, da war ja die Freude erstmal weniger, ne? Und da dachte ich wirklich, scheiße, ich muss mein Leben echt anders aufstellen, muss das neu aufstellen. Und jetzt würde ich sagen, ich würde kein anderes nehmen. Also ich würde meins nehmen. Ich will
Ja.
meins behalten. Ich will das gut aufgestellt.
Ja, geht mir auch so. Und weiß ich nicht, als singuläres Ereignis, der Moment, an dem ich den Golfball wieder richtig getroffen habe. ja, keine
Ja.
Ahnung. Ja, aber doch, wahrscheinlich schon, weil, vielleicht klingt es ein bisschen doof, aber ich genieße das ja. Ich mag diesen Sport halt so sehr, weil er so ganz viele Dimensionen hat. Erstmal ist es eine wunderschöne Bewegung und ein sauber getroffener Golfball aus dieser schönen Bewegung heraus, der sich dann so in den blauen Himmel entfernt. Da würde ich fast sagen, das ist ein spirituelles Ereignis, das man sonst in keinem anderen Sport haben kann. Und du kennst es ja, ne? Also du hast es ja, glaube ich, auch schon mal erlebt.
Ja.
Also ich liebe diesen Sport einfach total.
Naja, ich kann das verstehen. Weil das ist, wenn du halt in so einen Flow kommst beim Sport, das ist einfach ein Knaller. Das ist einfach toll. Ich habe das halt beim Wandern, ne?
Ja, genau. Also Wandern ist mir auch ein, und da fällt mir auch noch ein, weil ich jetzt gerade auch in meinem Arbeitszimmer sitze, der Moment, als meine Rudermaschine kam und ich sie zusammengebaut habe und ich sie einfach so toll finde. Also ich gucke die mir immer noch gerne an, setze mich da immer noch gerne drauf. Ich war ja vorher so ein Gegner von Fitnessgeräten, ne? Weil ich denke, die kauft man. Also der übliche Umgang mit Heimfitnessgeräten ist ja, die kauft man, man setzt sich fünfmal drauf, benutzt sie und dann irgendwann 17 Jahre später schmeißt man sie weg. So. Und da muss ich sagen, machen wir gerade eine andere Erfahrung. Isabelle hat sich ja wie heißt es, so ein Spinning-Bike gekauft, sitzt da regelmäßig drauf, was ich dann bewundert hat und ich sitz tatsächlich regelmäßig auf meiner Rudermaschine. Da klopfe ich mir jetzt auch mal auf die Schulter. Und der Moment, als ich die ausgepackt habe, das war für mich wirklich eine große Freude.
Ja, und ich habe gerade gedacht, weißt du, was wahrscheinlich sogar ganz geil leicht zu finden ist, ist, wenn man die Frage nicht formuliert als, was war deine größte Freude in 2023, sondern was sind eigentlich deine vielen kleinen Freuden des Alltags? Weil da geht bei mir auch gleich so ein ganzer Strauß auf von, also die Freude, neben dem Menschen aufzuwachen, den man liebt, die Freude, die Kids beim Frühstück zu sehen, die Freude, also jetzt, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch, ne? Weil vielleicht inspiriert es die Zuhörer, das auch mal zu machen, wenn man so einen ganz normalen Alltag nimmt, ne? Die große Freude, dass man sich da sein heißes Wasser morgens macht, also wirklich, oder die kleine Alltagsfreude, in dieses kalte Becken zu gehen. Ich liebe das einfach. Das bereitet mir so große Freude, wenn ich da reingehe, wieder rausgehe, dass ich diesen Sport mache. Also diese ganzen kleinen, auch sowas wie, ich dachte jetzt wieder, dieses Backen in der Vorweihnachtszeit. Also es gibt so viele kleine versteckte Freuden im Alltag, also wo ich da so sitze und lächle so in mich rein und sage, oh, wie schön. Ich weiß, heute Morgen hatten wir ein Akquise-Meeting mit dem Team und das war wieder so die kleine Freude des Tages. Also weil wir einfach so viel gelacht haben und das so belebend war, sich zu sehen, einfach nur eine Stunde, dass ich dachte, und das ist eigentlich, habe ich gerade schon gedacht, die Überleitung in die nächste Frage.
Ja,
Oder bevor ich
Moment.
das
Ja, weil.
mache, na, genau. Also habe ich gerade gedacht, wenn die als Zuhörer, mach mal diese Übung, jeden Tag durchzugehen und zu überlegen, wie viele kleine Freuden in deinem Alltag eigentlich verborgen sind. So.
Ja, vielen Dank, weil bei mir hast du auch nochmal eine Tür aufgestoßen. Also als du so die Liste aufgemacht hast, sind mir natürlich auch ganz viele Sachen eingefallen. Also meine Außendusche, ne, wo ich dann
Ja.
morgens in den Garten gehe und kalt dusche, liebe ich total. Das ist also, ich will sie nicht mehr missen, also draußen zu duschen. Und ganz heimliche Info, ne? Meistens, am liebsten mag ich es, wenn es dunkel ist, weil dann kann ich noch nackt duschen.
Ja,
Das
klar.
liebe ich total. Mit der Familie am Abendessenstisch zu sitzen, klingt so unspektakulär, aber das bereitet mir wirklich Freude.
Freude, ja,
Also
kann das nachvollziehen.
das ist für uns auch so ein ganz wichtiger Moment. Also da legen wir auch wirklich viel Wert drauf, ne? Dass wir uns zumindest einmal am Tag am Tisch versammeln oder sonntags. Wobei ich ja kein Frühstücker bin, aber sonntags mit der Familie zu frühstücken, ist auch so ein Freudemoment. Also ja, und so fallen mir da auch immer mehr Sachen ein, je mehr ich drüber nachdenke.
Ja, und ich glaube, die ist unterschätzt, die Übung, weil man dadurch einfach mal mitbekommt, wie viel Fülle und Bereicherung im eigenen Leben steckt.
Ja, diese Woche kriege ich neue Golfschläger.
Und ich habe gerade gedacht, ich freue mich, ich darf heute wieder backen. Ich freue mich
Ah,
jetzt schon wieder so hart darauf.
ja,
Also
cool.
gut. Aber ich
Ja.
dachte hier zum Überleit, bevor wir uns jetzt total in Freude vergessen, ne?
Ja.
Dein größtes Geschenk. Und das, also da habe ich, also fang du gerne an, aber das kann ich ganz einfach und leicht beantworten.
Ja, Isabel.
Ja, und ich habe gerade gedacht, also natürlich ist die Antwort bei mir auch Andreas, aber wenn ich sie allgemeiner fassen würde, würde ich sagen, die Menschen. Also mein größtes Geschenk sind die Menschen, mit denen ich mein Leben teile. Und natürlich angefangen bei Andreas, aber das ist wirklich das größte Geschenk, weil ich denke halt immer ganz oft, denke ich, wie blöd das wäre, wenn man alleine hier wäre.
Ja, und da finde ich halt auch immer wichtig, und das ist manchmal auch für mich eine Herausforderung, die zu integrieren und als Geschenk zu sehen, die nicht so sind, wie man sie eigentlich gerne hätte, weil
Ja.
ne, auch die sind ja eine Herausforderung und damit eine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Also
Und
ich
damit
glaube,
ein Geschenk. Scheiße
genau.
verpackt manchmal,
Ja.
aber auch ein Geschenk.
Ja, und so meintest du es ja auch.
Ja.
Ja, aber das ist auch immer wieder eine Herausforderung.
Ja, das ist es. Und wer, also wie gesagt, die Hierarchie würde ich halt, ne, klar, Andreas, dann würde ich sagen, die Menschen. Und dann würde ich sagen, und das größte Geschenk ist, diese Arbeit machen zu dürfen durch die Menschen, die da sind. Also mit den Menschen und durch die Menschen, die da sind. Weil ich liebe die Erfahrung machen zu dürfen, dass Menschen sich weiterentwickeln und ihr Leben verändern und sich näher kommen. Und das würde ich nicht missen wollen.
Definitiv. Cool.
Ja, so hoffen wir, dass vielleicht diese, wie lange haben wir denn jetzt eigentlich gesprochen? Das war heute nämlich länger. Oh ja, diese Stunde für dich auch eine gute Möglichkeit war, Frieden mit dem Jahr 2023 zu erzeugen. Ja, vielleicht hast du auch den einen oder anderen Impuls nochmal bekommen, um eben wirklich auch das ein oder andere, was blöd war, zu integrieren und nicht so lange daran zu hängen, sondern es wirklich, wie wir sagen ja immer beim Integrieren, wie so ein, als würdest du auf dein Leben oder jetzt auch auf das Jahr 2023 gucken, wie auf ein Bild, was wie ein Puzzle ist, dass es dich vielleicht dazu ermächtigt hat, auch die Puzzlestücke, die du anguckst und mit denen du noch ein bisschen gehadert hast, jetzt auch in Vollständigkeit in das Bild zu drücken, einzufügen, ihnen dort ihren Platz zu geben und zum Jahr 2023 zu sagen, danke, so wie es war, war es. Es war nicht gut, es war nicht schlecht. Es war auch wieder wie jedes Jahr eine Erfahrung, die du gemacht hast. Und garantiert bist du an ihr gewachsen, gereift und garantiert hast du dich durch sie und in ihr erkannt. Und dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch zu sagen, ach so, aber wir sind ja noch nicht am Jahresende, ne? Wir hören uns, glaube ich, vor Silvester ja noch einmal. Da überlegen wir uns auch noch mal was Schönes zum Jahresabschluss. Und bis dahin ist vielleicht auch noch eine inspirierende Aufgabe mit den Menschen, mit denen du das Jahr 2023 geteilt hast, einfach in vollständiger und dankbarer Kommunikation zu sein.
Genau. Deswegen danken wir dir auch fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Weiterempfehlen. Und ich danke dir, Patricia, fürs Produzieren und fürs Zusammenarbeiten.
Na klar, ich dir auch.
Tschüss.
Tschüss.